Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Stefanie Rode. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wieder einmal ein symbolisches Treffen in Kiew. Dieses Mal mit Friedrich Merz als Bundeskanzler. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen demonstrieren Solidarität mit der Ukraine. Und in Abstimmung mit den USA machen sie eine klare Ansage an Russland. Entweder es gibt eine Waffenruhe oder neue Sanktionen. Putin aber hat offenbar andere Pläne. Was die Ukraine und ihre Verbündeten davon halten, dazu dann gleich mehr. Außerdem schauen wir auf die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan, die derzeit zu halten scheint. Und wir gehen der Frage nach, wie die neue Bundesregierung sich gegenüber Israel positioniert. Heute war der deutsche Außenminister bei Regierungschef Benjamin Netanyahu zu Besuch, gegen den ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen wurde. Was im Sport wichtig ist, das erfahren Sie dann um 18.35 Uhr. Und im Hintergrund geht es um die Frage, wie Vietnam sich im Handelsstreit zwischen den USA und China positioniert. Das hören Sie dann ab 18.40 Uhr hier. Kommen wir zum ersten Thema. Europa und auch die USA machen Druck auf den russischen Machthaber Putin. Eine 30-tägige Waffenruhe soll ab morgen gelten, so die Forderung. Ansonsten drohen Russland weitere Sanktionen. Wladimir Putin ist nicht konkret darauf eingegangen, hat aber direkte Friedensgespräche angeboten. Und die Türkei hat sich offenbar auch bereit erklärt, diese auszurichten. Björn Blaschke.
Ein genaues Datum mit Adresse, das bot Präsident Wladimir Putin der Ukraine in den frühen Sonntagmorgenstunden. Wir schlagen vor, unverzüglich am nächsten Donnerstag, dem 15. Mai, in Istanbul zu beginnen. Mit direkten russisch-ukrainischen Gesprächen. Das war einerseits eine Überraschung, zumal Putin ja gerade erst seine einseitig ausgerufene Waffenruhe beenden ließ. Eine Überraschung auch, weil die Einladung wie aus heiterem Himmel zu kommen schien. Obendrein sollen die Verhandlungen sozusagen von jetzt auf gleich starten. Andererseits keine Überraschung. Russlands Präsident hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine immer gesprächsbereit gezeigt. Das betonte im April einmal mehr sein Sprecher Dmitri Peskow. Präsident Putin sprach mehrfach über seine Bereitschaft, strittige Fragen durch Verhandlungen zu lösen. Was aber genau soll da in Istanbul zwischen den Kriegsparteien besprochen werden? Putin ist auf die Forderung der Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Polen, Großbritannien und Deutschland nur indirekt eingegangen. Die europäischen Politiker hatten an der Seite des ukrainischen Staatsoberhauptes Selenskyj eine bedingungslose und mindestens 30 Tage dauernde Feuerpause verlangt, um Friedensverhandlungen vorzubereiten. Putin drehte das in der Nacht zum Sonntag um. Wir schließen nicht aus, dass es im Laufe dieser Verhandlungen möglich wird, eine neue Waffenruhe und einen echten Waffenstillstand zu vereinbaren. Also nicht wie von den Europäern verlangt, erst eine Waffenruhe und dann Verhandlungen, sondern erst Verhandlungen und aus denen folgend eventuell eine Waffenruhe. Direkte Gespräche unter Feuer. Ansonsten machte Putin deutlich, dass er bei seinen Maximalforderungen an die Ukraine bleiben will. Wir sind auf ernsthafte Verhandlungen mit der Ukraine eingestellt. Ihr Ziel besteht darin, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen und einen langfristigen, dauerhaften Frieden mit historischer Perspektive zu schaffen. Die Ursachen des Konfliktes, die liegen laut Putin darin, dass die ukrainische Staatsführung ein Nazi-Regime sei, das bekämpft werden müsse. Selenskyjs Apparat unterdrücke die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine. Außerdem strebe das Land in die NATO, was Moskau Sicherheit bedrohe. Daher fordert Putin, dass die Ukraine einem NATO-Beitritt eine Absage erteilt und anerkennt, dass die vier Regionen, die Russland zumindest teilweise besetzt hat, russische Staatsgebiet seien. Eben Maximalforderungen, die aus Putins Sicht gar nicht zur Verhandlung stehen. Warum dann die Einladung zu direkten Gesprächen? Mit der Einladung gibt sich Putin diplomatisch geschickt, gesprächsbereit und friedenswillig, unterstrich auch sein Sprecher Peskow. Dauerhafter Frieden kann nur durch ernsthafte Verhandlungen erreicht werden. Die Bereitschaft zu diesen Verhandlungen hat der Präsident nun gezeigt und demonstriert. Wenn die direkten Gespräche tatsächlich zustande kommen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch zu einer Waffenruhe oder gar zu Frieden führen.
Putin schlägt also direkte Gespräche mit der Ukraine vor. Wie man in Kiew auf Putins Einlassungen reagiert hat, hat sich Peter Sawicki angeschaut.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hält an der Aufforderung an Russland fest, ab Montag, dem 12. Mai, einer bedingungslosen Waffenruhe für zunächst 30 Tage zuzustimmen. Selenskyj äußerte sich auf der Plattform X, nachdem Russlands Staatschef Putin in der Nacht zeitnahe direkte Verhandlungen mit der Ukraine angeboten hatte, ohne dabei direkt auf die Forderung nach einer Waffenruhe einzugehen. Es sei ein positives Zeichen, dass Russland nun damit beginne, ein Ende des Krieges in Erwägung zu ziehen, so Selenskyj weiter. Der erste Schritt dorthin müsse jedoch ein Waffenstillstand sein. Andere Stimmen in der Ukraine klangen skeptischer. Der Oppositionsabgeordnete Jaroslav Schelesniak forderte die westlichen Unterstützer der Ukraine auf, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen. In ukrainischen Medien lautete der Tenor, dass Putin erneut mit einer Verzögerungstaktik Zeit zu gewinnen versuche.
Soweit Peter Sawicki. Frankreichs Präsident Macron sieht in Putins Vorschlag eine erste Bewegung, aber diese sei nicht ausreichend. Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist nicht überzeugt. Mehr von Markus Sambale.
Merz stellt dem russischen Präsidenten Putin eine klare Bedingung. Erst müssen die Waffen schweigen, dann können Gespräche beginnen. Merz positioniert sich damit genauso wie der französische Präsident Emmanuel Macron. Der Kanzler nennt es zwar ein gutes Zeichen, wenn die russische Seite jetzt Gesprächsbereitschaft signalisiert, das sei aber bei weitem nicht hinreichend. Merz weist darauf hin, die ukrainische Regierung habe einer 30-tägigen Waffenruhe ohne Wenn und Aber zugestimmt. Kanzler Merz ist gerade erst zurück von einem eintägigen Besuch in Kiew. Zusammen mit Frankreichs Präsident Macron, dem britischen Premier Starmer und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Die vier wollten mit ihrer gemeinsamen Reise europäische Geschlossenheit demonstrieren. Sie fordern von Russland, einer längeren Waffenruhe zuzustimmen und drohen andernfalls mit neuen Sanktionen. Die Europäer betonen, sie hätten sich bei ihrem Vorgehen auch mit US-Präsident Trump abgestimmt.
Soweit Markus Sambale und zu dem Thema können Sie auch einen Kommentar hören um 19.05 Uhr. Zu Gast bei Freunden und bei einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher. In Israel hat der deutsche Außenminister Johann Wadephul heute Benjamin Netanyahu getroffen, der ja international gesucht wird, unter anderem wegen mutmaßlichen Aushungerns der Bevölkerung im Gazastreifen. Die zum Teil rechtsextreme Regierung in Israel lässt seit mehr als 2 Monaten keine Lebensmittel mehr in den Gazastreifen. Und nun hat sie einen sogenannten Versorgungsplan vorgestellt. Dieser wird international kritisiert, weil damit offenbar die UN und im Gazastreifen aktive Hilfsorganisationen umgangen werden sollen. Der neue deutsche Außenminister befürwortet diesen israelischen Plan, sofern eine hinreichende humanitäre Versorgung sichergestellt sei. Über diesen schwierigen Besuch in Israel berichtet Georg Schwarte.
Der deutsche Außenminister hat Israel aufgefordert, möglichst bald mit der Hamas in ernsthafte Waffenstillstandsverhandlungen einzusteigen. Bei seinem ersten Besuch in Israel hatte sich Wadephul bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar zur Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson bekannt. Diese Staatsräson aber bedeutet nicht, so Wadephul, dass man einander nicht auch kritisieren könne. Der Minister sprach anschließend offen die seit März von Israel wieder aufgenommenen Kampfhandlungen an und kritisierte, dass seit 70 Tagen keine humanitären Hilfslieferungen mehr den Gazastreifen erreichten.
Deswegen erlaube ich mir diese ehrlichen und sorgevollen Worte. Ich bin nicht sicher, ob so alle strategischen Ziele Israels erreicht werden können, ob dies langfristig der Sicherheit Israels dient.
Wadephul begrüßte die Aussage seines israelischen Amtskollegen, dass die Palästinenser dauerhaft im Gazastreifen bleiben sollten und Israels Präsenz dort zeitlich begrenzt sei. Der 62-jährige CDU-Politiker forderte eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln, darunter auch deutsche Staatsbürger. Israels Außenminister bedankte sich für eine Einladung nach Deutschland und nannte Kanzler Merz und den deutschen Außenminister wahre Freunde Israels. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit traf der CDU-Politiker anschließend noch den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Wadephul hatte am Morgen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Im Laufe des späteren Nachmittags stand noch ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Palästinenserbehörde in Ramallah im Westjordanland auf dem Programm.
Das waren Informationen von Georg Schwarte. Erst ein Terroranschlag, dann gegenseitige Angriffe. Die Lage zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan ist in den letzten Wochen immer mehr eskaliert in der Frage um Kaschmir. Gestern haben beide Länder dann eine Waffenruhe vereinbart. Zunächst gab es vereinzelte Kämpfe, jetzt aber scheint die Waffenruhe zu halten. Franziska Amler.
Auf den Straßen beider Länder wurde der Durchbruch von erleichterten Menschen gefeiert. So etwa im pakistanischen Lahore. Hier schwenkten Menschen auf Motorrädern pakistanische Flaggen. Anwohner Mubashir Yassin, ein junger Mann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der von den Vereinigten Staaten vermittelte Waffenstillstand, wäre er vor dem Krieg zustande gekommen, hätten die Schäden, die beide Länder erlitten haben, vermieden werden können. Keines der beiden Länder hätte Verluste erlitten. Dennoch, besser spät als nie. Die USA hatten zwischen den beiden Atommächten vermittelt, offenbar aus Sorge vor einer drohenden Großeskalation des Konflikts. US-Präsident Trump ließ es sich nicht nehmen, als erster den Waffenstillstand zu verkünden, noch bevor die beiden Länder selbst öffentlich Stellung bezogen. Nach der überraschend vereinbarten Waffenruhe will er sich nun weiterhin um eine dauerhafte Lösung bemühen. Ich werde mit Indien und Pakistan zusammenarbeiten, um zu sehen, ob nach 1000 Jahren eine Lösung für die Kaschmir-Frage gefunden werden kann, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem kündigte er an, den Handel mit beiden Staaten ausweiten zu wollen. Er sei, so wörtlich, sehr stolz auf die starke und unerschütterliche Führung in Pakistan und in Indien. Millionen Menschen hätten sterben können, so Trump weiter. Pakistans Premierminister Sharif dankte Trump am Abend in einer Ansprache an die Nation für dessen Unterstützung. Wir haben als verantwortungsbewusster Staat gehandelt, im Interesse des Weltfriedens, der regionalen Stabilität und der Millionen Menschen in der Region, die positiv auf den Vorschlag eines Waffenstillstands reagiert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Streit um Wasserrechte und um die Region Kaschmir auf dem Weg friedlicher Verhandlungen gelöst werden kann. Einem Weg, den wir zur Konfliktlösung einschlagen werden. Dass Indien einen Vertrag ausgesetzt hat, der die Wassernutzung des Indus und seiner Nebenflüsse in beiden Ländern regelt, gehört zu den größten Streitpunkten. Noch gestern Morgen schien eine Waffenruhe unerreichbar. Indien und Pakistan hatten ihren jahrzehntelangen Konflikt erneut verschärft und unter anderem Luftwaffenstützpunkte des jeweils anderen angegriffen. Auch das Auswärtige Amt zeigte sich erleichtert. Der nun erzielte Waffenstillstand sei ein erster wichtiger Schritt aus der Spirale der Eskalation, hieß es aus Berlin. Doch am Abend wirkte die gerade erst vereinbarte Waffenruhe bereits brüchig. Augenzeugen berichteten von mehreren lauten Explosionen im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir. Außerdem kam es zu einem Stromausfall. Indien warf den pakistanischen Streitkräften Verstöße gegen die Feuerpause vor. Der Staatssekretär im Außenministerium Misri erklärte:
"This is a breach of the understanding arrived at."
Dies stellt einen Bruch der heutigen Vereinbarung dar. Die Streitkräfte reagieren angemessen und entschlossen auf diese Verstöße. Und wir nehmen diese Vorfälle äußerst ernst. Wir fordern Pakistan auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verstöße zu unterbinden und der Situation mit Ernsthaftigkeit und Verantwortung zu begegnen.
And deal with the situation with seriousness and responsibility.
Pakistan wies die Vorwürfe aus Neu-Delhi entschieden zurück. In den vergangenen Stunden wurden keine neuen Angriffe gemeldet. Für morgen sind offenbar Gespräche zwischen den Militärführungen beider Länder geplant. Dabei soll es um die konkrete Umsetzung der Waffenruhe gehen.
Die fragile Waffenruhe zwischen Pakistan und Indien im Kaschmir-Konflikt hält offenbar. Das waren Informationen von Franziska Amler. Damit kommen wir ins Inland. Eine Reform der gesetzlichen Rente ist überfällig. Die neue Arbeitsministerin Bärbel Baas hat nun angeregt, dass auch Beamte mit einbezogen werden sollen. Und der Protest, der hat nicht lange auf sich warten lassen, berichtet Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Union hat den rentenpolitischen Vorstoß von Arbeitsministerin Bärbel Baas, SPD, zurückgewiesen. Die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die Rente löse weder die Probleme in der Rentenversicherung, noch sei das durch den Koalitionsvertrag gedeckt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Bild am Sonntag. Baas, so Hoffmann weiter, solle nicht versuchen, alte SPD-Ideen der geplanten Rentenkommission als Ergebnis vorzuschreiben. Lob kam dagegen vom Sozialverband VdK. So sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem Deutschlandfunk:
"Die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas hat einen richtig guten Vorschlag gemacht, nämlich alle Menschen, die erwerbstätig sind, in die Rentenversicherung einbeziehen, also auch Beamtinnen, Beamte, Selbstständige und Abgeordnete. Und diesen Vorschlag finden wir als Sozialverband mehr als richtig. Das Wichtigste ist, dass so die Rentenversicherung auf eine breite Basis gestellt wird. Viele Menschen, die sie tragen und stützen, bedeuten dann nämlich auch viel Sicherheit für das System.
Hintergrund der neuerlichen Debatte über eine mögliche Verbreiterung der Einnahmen für die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Interview der Arbeitsministerin mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Baas hatte darin gefordert, künftig auch Beamte und Selbstständige sowie Abgeordnete in die Rentenkasse einzahlen zu lassen. Dies würde die Einnahmen der Rentenversicherung erhöhen, begründete sie den Vorstoß. Angesichts des demografischen Wandels geraten die Rentenkassen zunehmend unter Druck. Die Beiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber reichen längst nicht mehr aus, weshalb der Bund als Ausgleich für die steigenden Ausgaben schon jetzt erhebliche Mittel zuschießen muss. 2023 waren dies 112,5 Milliarden Euro, immerhin rund ein Viertel des gesamten Etats. Gleichzeitig erhalten Beamte, Richter, Abgeordnete, Berufssoldaten und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes eine Pension, die komplett vom Staat finanziert wird. Über eine mögliche Systemumstellung wird schon lange diskutiert und gestritten. Der Deutsche Beamtenbund lehnt sie kategorisch ab. Eine solche Neuausrichtung der Altersversorgung wäre mit enormen Kosten verbunden, erklärte jetzt erneut der Vorsitzende des Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Zum einen müssten die Dienstherren der Beamten zusätzlich den Arbeitgeberanteil übernehmen. Gleichzeitig müssten bei einer Beitragspflicht auch die Bruttobezüge angehoben werden. Es sei aber völlig unklar, wie das finanziert werden könne, so Silberbach. VdK-Präsidentin Bentele widerspricht.
Die Kritik des Beamtenbundes können wir als Sozialverband VdK so nicht nachvollziehen. Denn man muss ja irgendwann mal einsteigen in die Rentenversicherung für alle. Und wenn man das heute tut für alle zukünftigen und neuen Beamtinnen und Beamte, dann kann man den Wechsel auch finanziell so gestalten und hinkriegen, dass am Ende eben auch alle in vielen Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung sind.
Zudem gehe es jetzt darum, nicht nur eine bestehende Gerechtigkeitslücke, weil die Pensionen in der Regel deutlich höher sind als die Rentenzahlungen, sondern auch eine Finanzierungslücke in der gesetzlichen Rente zu schließen. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag die Einsetzung einer Rentenkommission vereinbart. Ziel ist demnach, die Alterssicherung für alle Generationen auf verlässliche Füße zu stellen.
Auch Beamte sollen in die Rentenkasse einzahlen, schlägt die neue Arbeitsministerin vor, aber der Koalitionspartner ist nicht an Bord. Jörg Münchenberg berichtete. Noch eine Meldung aus Berlin. Saskia Esken tritt nicht mehr zur Wiederwahl als Parteivorsitzende der SPD an. Mehr von Birte Sönnigsen.
Nach wochenlangen Diskussionen herrscht nun Klarheit. Saskia Esken will nicht mehr Parteivorsitzende der SPD sein. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Esken: Ich hatte die Freude und die Ehre, 6 Jahre lang die Vorsitzende der Partei zu sein. Nun ist es an der Zeit, der SPD Raum für Erneuerung zu geben. Auf dem Parteitag im Juni wählt die SPD eine neue Parteiführung. Wer dann Nachfolgerin von Saskia Esken werden soll, ist noch unklar. Seit Wochen stand Esken in der Kritik, während ihr Co-Parteichef Lars Klingbeil nach der für die SPD verpatzten Wahl zum mächtigen Mann in der SPD aufstieg und nun Vizekanzler ist, blieb für Esken kein Platz in der Regierung. Seit 2019 war Esken Vorsitzende der SPD, zunächst als Doppelspitze mit Norbert Walter-Borjans. Seit 2021 hat sie die Partei gemeinsam mit Lars Klingbeil geführt.
Aus Berlin berichtete Birte Sönnigsen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein Schiff einer deutschen Hilfsorganisation mit 3 toten Geflüchteten angekommen, darunter 2 Kleinkinder. Martin Breitkopf.
Das überfüllte Schlauchboot war nahe der Insel Malta in Seenot geraten, nachdem der Motor ausgefallen war. Nach Angaben der Crew verdursteten 2 Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren und ein Mann. Eine weitere Person war über Bord gegangen und ist ertrunken. Mehr als 50 Insassen konnten gerettet werden. Viele litten unter chemischen Verätzungen durch eine Mischung aus Salzwasser und Treibstoff im Inneren des Boots. Auf Lampedusa werden sie nun medizinisch versorgt.
Soweit Martin Breitkopf. Die Menschen in Albanien wählen heute ein neues Parlament. Und für die EU-Kommission gilt diese Wahl als wichtiger Test auf dem Weg Albaniens in die EU. Albanien hatte ja schon 2009 beantragt, Mitglied zu werden. Als problematisch gelten allerdings bislang die Korruption und die organisierte Kriminalität. Einzelheiten von Silke Hane.
Albanien wählt heute ein neues Parlament. Rund 3,7 Millionen Menschen im In- und Ausland sind dazu aufgefordert zu wählen, obwohl das Land nur 2,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Das liegt an den vielen Auslandsalbanerinnen und Albanern. Diese dürfen bei dieser Wahl zum ersten Mal mitwählen. Dafür registriert haben sich etwa 250.000 Menschen. Es bleibt also unklar, welchen Einfluss die Diaspora auf die Wahl nehmen wird. Als Favorit bei dieser Wahl gilt der amtierende Premierminister Edi Rama mit seiner sozialistischen Partei. Rama regiert Albanien seit 12 Jahren. Kritiker werfen ihm vor, weite Teile des öffentlichen Lebens unter die Kontrolle seiner Partei gebracht zu haben. Die Opposition wirft ihm vor, Kontakte zur organisierten Kriminalität zu haben. Die Wahllokale in Albanien schließen um 19 Uhr. Aussagekräftige Ergebnisse für das ganze Land liegen voraussichtlich erst am Montag vor. Albanien ist NATO-Mitglied und will bis 2030 auch der EU beitreten. Zwischen der Union und dem Land wird bereits über den Beitritt verhandelt.
Das waren Einzelheiten von Silke Hane. 3 Tage nach seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche ist Papst Leo XIV. Heute wieder vor seine Anhänger getreten beim ersten öffentlichen Sonntagsgebet. Und er hat dabei auch gesungen, berichtet Jan-Christoph Kitzler aus Rom.
Volksfeststimmung am Petersplatz. Wer in Rom ist, kann normalerweise hier den Papst sehen, wenn er sonntags um 12 Uhr mittags das Angelusgebet bzw. in der Osterzeit das Regina Caeli spricht. An diesem ersten Sonntag von Leo dem 14. waren Zehntausende gekommen. Da traf es sich gut, dass gerade viele Blaskapellen zu ihrem Treffen im Heiligen Jahr in Rom sind. Um 12 Uhr öffnete sich nochmal der Vorhang auf der Mittelloggia von St. Peter, wo sich Papst Leo XIV. Am Donnerstag nach seiner Wahl erstmals öffentlich gezeigt hatte. Ganz in Weiß trat er heute auf und wünschte zunächst mal einen schönen Sonntag.
Grazie a tutti voi, buona domenica a tutti.
Schon seit mehr als 800 Jahren wird das Regina Caeli, ein Maria gewidmeter Text, gesungen. Doch einen Papst hat man in Rom schon länger nicht mehr singen hören.
Regina Caeli, laetare, alleluia.
Die Worte, die der Papst an diesem Sonntag an die vielen Menschen auf dem Petersplatz richtete, wurden dann auch politisch. Er forderte einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, erinnerte an den Konflikt zwischen Indien und Pakistan und forderte für den Gazastreifen einen Waffenstillstand, die Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen und die Freilassung der Geiseln. Angesichts des heutigen dramatischen Szenarios eines dritten Weltkriegs appelliere ich, wie schon so oft, Papst Franziskus an die Mächtigen der Welt und wiederhole den immer aktuellen Aufruf: Nie wieder Krieg.
Mai più la guerra.
Bei den vielen Menschen auf dem Petersplatz kamen diese Worte gut an. Viele verschiedene Fahnen wurden geschwenkt. Der neue Papst wurde in den USA geboren, hat früher jahrelang in Rom gelebt und dort unter anderem den Augustinerorden geleitet und war lange in Peru als Missionar und Bischof. Deshalb waren auch etliche Menschen aus Peru gekommen, um den neuen Papst als einen der ihren zu feiern, wie diese Frau.
El Papa nos ha enseñado mucho en Peru.
Der Papst hat uns in Peru sehr viel beigebracht. Der Papst ist Peruaner. Einem Peruaner ist es egal, wo er geboren wurde. Und es ist der Papst, den die Welt jetzt braucht. Auch für die Römer ist der Papst, egal wo er herkommt, auch immer einer der ihren, meint eine andere Gläubige auf dem Petersplatz. Er ist sehr jovial, auch sehr empathisch, mehr als man dachte. Er gefällt uns, das ist ein Papst, den wir mögen werden. Vor allem auch die Friedensbotschaft des Papstes hat die Menschen beeindruckt, wie diesen Mann aus Gambia. Überall gibt es Konflikte, in Westafrika, Ostafrika, im Kongo, hier gibt es die Ukraine, Indien und Pakistan, überall. Er kann es nicht allein tun, aber der Papst ist eine wichtige Kraft, er kann die Führer der Welt beeinflussen, etwas zu tun. Es scheint, als habe der Papst den richtigen Ton getroffen, auch weil er sich auf seinen Vorgänger Franziskus bezogen hat und auch mit einem Zitat von Johannes Paul II., das er an die jungen Menschen auf dem Petersplatz richtete: Habt keine Angst.
E ai giovani dico non abbiate paura.
Das waren Eindrücke von Jan-Christoph Kitzler vom ersten Mittagsgebet des neuen Papstes. Und damit kommen wir jetzt um 18.34 Uhr zum Sport, und zwar mit Astrid Ravohl aus der Sportredaktion.
Im letzten Fußball-Bundesliga-Heimspiel der Saison verabschiedet sich Trainer Xabi Alonso mit großen Emotionen von Bayer 04 Leverkusen wohl in Richtung Real Madrid. Nur die Dortmunder Gegner, die vermiesten die Stimmung da ein wenig. Sie wollten unbedingt siegen und so die eigene Chance auf die Champions-League-Teilnahme wahren. Luise Kopf.
Gregor Kobel, der Keeper des BVB, zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine sensationelle Leistung und hielt seine Mannschaft nicht nur im Spiel, sondern sorgte auch dafür, dass Borussia Dortmund zur Halbzeitpfiff in Führung gehen konnte. Brandt und Riasson hatten getroffen zum 2:1, das zwischenzeitliche 1:0 für Leverkusen erzielte Frimpong. Im zweiten Durchgang dann Dortmund besser drin, defensiv gut aufgestellt und eiskalt vor dem Tor. Adeyemi, Gerassi trafen für Dortmund zum 4:1 und Jonas Hofmann dann auf Seiten der Leverkusener mit dem Schlusspunkt und dem 2:4 aus Leverkusener Sicht. Das war ein emotionaler Tag in der Bay Arena, weil letztes Heimspiel von Trainer Xabi Alonso, der auch weit nach Schlusspfiff noch mit Sprechchören gefeiert wurde. Leverkusen verliert das letzte Heimspiel von Trainer Xabi Alonso, dem Meistertrainer, 2:4 gegen Borussia Dortmund.
Und aktuell liegt die Frankfurter Eintracht 1:2 zur Halbzeit zurück, und zwar gegen die Gäste aus St. Pauli. Der FC führt also 2:1 auswärts und nachher spielt noch Stuttgart gegen Augsburg. Und in Liga 2 hat die Spielvereinigung Greuther Fürth mit dem Remis in Hannover den möglichen Sieg und vielleicht damit auch den Klassenerhalt aus der Hand gegeben. Tide Tedinger.
Fast hätte das Kleeblatt mit leeren Händen dagestanden, als der Ball in der letzten Minute der Nachspielzeit vom Bein von Hannovers Neumann abprallte und ins Fürther Netz hoppelte, da gingen schon alle zu Boden, doch der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Zuvor hatte die Spielvereinigung lange geführt durch Futkois Kopfball in der 33. Minute. Obwohl Greuther Fürth wenig Ballbesitz hatte und teilweise arg unter Druck stand, verteidigten die Gäste aufmerksam und ließen nur wenig klare Chancen zu. Durch eine unglückliche Kopfballbogenlampe kassierte das Kleeblatt aber kurz vor Schluss dann doch noch den 1:1 Ausgleich. Das Team von Interimstrainer Thomas Kleine, der noch vor kurzem als Assistent auf der hannoverschen Bank gesessen hatte, verließ mit hängenden Köpfen den Platz. Der Punkt in Hannover könnte sich aber hinten raus noch als sehr wertvoll erweisen.
Ebenso Kaiserslautern. Die Roten Teufel waren nämlich ihre eigene Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga mit dem Sieg gegen Darmstadt. Stefan Kersthold.
Am Ende zählten für den SNFC Kaiserslautern nur die 3 Punkte. Nach äußerst bescheidener Leistung reichte es zu einem glücklichen 2:1 Erfolg gegen den SV Darmstadt 98. Dadurch haben die Roten Teufel am letzten Spieltag tatsächlich noch die Minimalchance auf Relegationsplatz 3. Dann müssten, Voraussetzung, ein eigener Sieg beim SNFC Köln, aber gleichzeitig noch 3 Konkurrenten mitspielen. Die Geschichte der Partie gegen den Ex-Club von Trainer Thorsten Lieberknecht ist schnell erzählt. Den frühen Rückstand durch Marseiller konnte Marlon Ritter per Foul-Elfmeter nach Videobeweis egalisieren. Noch vor der Pause drehte Ragnar Ache das Spiel mit Saisontreffer Nummer 18. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste die besseren Chancen, doch es blieb bis zum Ende vor knapp 50.000 Zuschauern beim 2:1.
Jan Regensburg ist dagegen abgestiegen und verabschiedet sich nach dem 2:2 gegen Karlsruhe als Tabellenletzter aus der zweiten Liga. An diesem Sonntag geht die Saison der Bundesliga-Fußballerinnen schon zu Ende. Zum Abschluss hat sich der VfL Wolfsburg noch die Vizemeisterschaft hinter Bayern München gesichert. Aber der Erfolg gegen Bayer Leverkusen bedeutet noch viel mehr, Thorsten Ahles.
Am Ende war es der versöhnliche Abschluss einer titellosen Saison. Mit dem 3:1 gegen Leverkusen erreichten die Wolfsburgerinnen ihr Minimalziel. Durch den 2. Tabellenplatz ist die direkte Qualifikation für die Champions League sicher. Den Grundstein dafür legten die Wolfsburgerinnen mit einem fulminanten Start. Brandt, Jons Dottir und Dijkstra trafen bereits in der Anfangsviertelstunde. Danach schaltete der VfL etwas zurück, woraus die Gäste aus Leverkusen aber kein Kapital schlagen konnten. Im 2. Durchgang ließ der Unterhaltungswert der Partie dann deutlich nach. Leverkusen gelang in der 75. Minute noch der Ehrentreffer. Auf Wolfsburger Seite bekamen noch einige Spielerinnen, die den Verein verlassen oder ihre Karriere beenden, ein paar Spielminuten. Viel mehr passierte nicht mehr. Wolfsburg gewinnt zum Saisonabschluss mit 3:1 gegen Leverkusen.
Zurück in der Bundesliga sind die Spielerinnen des HSV. Sie bescheren damit dem Verein einen Doppelaufstieg, nachdem ja gestern bereits die Männer den Sprung zurück ins Oberhaus geschafft haben. HSV-Urgestein Horst Rubesch lobt.
Ich habe den Mädels ja auch gesagt, auch wenn wir mal ein Jahr gehabt haben, wo wir es dann selber verschenkt haben. Aber ich denke, wenn man drauf beißt, und sie haben die Rückserie eigentlich überragend gespielt und haben die Punkte geholt. Und nein, ich denke mal gestern, das war dann eben, da haben wir was repariert, was 7 Jahre liegen geblieben ist. Im Moment bin ich eigentlich hochzufrieden.
Der Aufstieg der HSV-Männer wurde allerdings überschattet von vielen Verletzten bei der Aufstiegsfeier im Stadion gestern Abend. Henrik Lückhoff.
Nach dem Abpfiff waren tausende Zuschauer auf den Rasen gestürmt. Laut der Hamburger Feuerwehr sind über 40 Menschen bei den Feierlichkeiten im Volksparkstadion verletzt worden, 19 davon schwer. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Einige Fans waren von den Tribünen herabgesprungen, um auf den Rasen zu kommen. Dort rissen sie Rasenstücke raus, schnitten die Tornetze kaputt und nahmen Teile des Tores mit. Auch das Dach einer Trainerbank stürzte ein, weil Fans darauf gestiegen waren.
Noch kann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark nicht mit ihrem Starstürmer Tim Stützler auflaufen, aber den braucht es heute auch gar nicht. Deutschland gewann nämlich 4:1 gegen Kasachstan. Mehr dazu gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag.
Vielen Dank, Astrid Rawohl, für diese Infos aus dem Sport. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.